Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernhard Kempf. Der Tarifkonflikt an den Berliner landeseigenen Vivantes-Kliniken, der ist beigelegt, nachdem es ja vor einigen Wochen schon eine Einigung bei den Pflegekräften mit Verdi gegeben hat, folgte jetzt ein zweiter Erfolg für die Gewerkschaft. Die Beschäftigten der Tochterunternehmen bekommen mehr Geld und werden an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes angeglichen. Unsere Landespolitikreporterin Birgit Radetz berichtet.
Der Kompromiss sieht nun für die Beschäftigten aus Bereichen wie Catering, Service, Reinigung, aber auch Reha eine gestaffelte Lohnangleichung an den öffentlichen Dienst vor. Auf der letzten Stufe im Jahr 2025 soll diese für die Vivantes Service GmbH und die Rehabilitation mindestens 96% betragen, für die anderen mindestens 91%. Für einige wird es bereits eine rückwirkende Steigerung des Lohns auf 12,50 Euro pro Stunde geben. Verhandlungsführer Ivo Gabe hat sie sich zwar eine gemeinsame Lösung für alle vorgestellt, mit dem Kompromiss kann er aber gut leben. Zusätzlich wird es einen Manteltarifvertrag ähnlich wie beim Mutterkonzern geben.
Der Mantel bedeutet konkret, dass die Kollegen genau dieselben Zuschläge bekommen, die bei den Tochterbeschäftigten arbeiten, wie in der Muttergesellschaft. Sie bekommen denselben Urlaub, Krankengeldzuschuss auf 39 Wochen. Sie haben am 31. und am 24.12. frei, so wie ihre Kollegen in der Mutter. Das macht die Kollegen sehr, sehr stolz.
Doch der Kompromiss kostet. Rund 70 Millionen Euro muss Vivantes dafür aufbringen. Der kommissarische Geschäftsführer Johannes Dankert macht sich da keine Illusionen. Geld muss auch vom Land Berlin kommen.
Wir haben da einen Reformbedarf. Das werden wir ohne nachhaltige Unterstützung des Gesellschafters als auch durch bundesweite Bestrebungen nicht alleine bewältigen können.
Aus der Finanzverwaltung heißt es, man werde die Investitionsmittel nicht umstrukturieren, damit das Geld auch in die höheren Löhne des Personals fließen kann, wohl aber die Mittel im Rahmen der EU-Richtlinien temporär erhöhen. Eine Aufgabe für die künftige Regierung, weiß auch SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey.
Wir haben ja die Aufgabe, dann auch die finanziellen Auswirkungen dafür, die auf das Land Berlin wirken, und sehr genau anzuschauen, das so zu machen, dass das den Zielen dieser Tarifeinigung entspricht, aber auf der anderen Seite eben die Häuser auch weiter in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit fortarbeiten können.
Bis zum 15. Dezember sollen die Eckpunkte nun in einen Tarifvertrag umgewandelt werden. Dieser soll dann ab Anfang 2022 bei Vivantes gelten.
Neue Rolle für die CDU im Bund. Da wird sie nach Jahren nicht mehr mitregieren. Stattdessen nimmt sie auf der Oppositionsbank Platz. Mehr als einen Monat nach dem Wahldebakel treffen sich an diesem Samstag die CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob denn künftig die Mitglieder über die oder den Bundesvorsitzenden entscheiden sollen. Wie die Stimmung in einigen der Brandenburger CDU-Kreisverbänden ist, dazu Thorsten Südow aus Potsdam.
Starke CDU-Landesverbände im Westen Deutschlands und eher übersichtliche, wie der Brandenburger mit 5.700 Mitgliedern, das dürfe bei Entscheidungen in der Union nicht ausschlaggebend sein, sagt Christine Augustin. Sie führt den CDU-Kreisverband Märkisch-Oderland und schildert den Wunsch vieler Mitglieder.
Dass sie wirklich bestimmende Mitgliederbefragungen haben, dass sie mitwählen können, wenn es um Vorsitz des Bundesvorsitzenden geht oder die Bundesvorsitzende oder auch Bundeskanzlerkandidaten. Die Basis hat das Gefühl, wir wurden nicht gefragt.
Augustin bricht eine Lanze für die Doppelspitze. Neuland für die Union.
Ja, wir brauchen einen neuen Bundesvorstand, der sich auch als Team versteht. Persönlich setze ich mich auch für eine Doppelspitze ein. Ich möchte, dass die Frauen weiter repräsentiert werden. Aber die Frage darf nicht im Vordergrund allein stehen. Wir brauchen auch strukturell, inhaltlich, personell eine Neuausrichtung.
Wofür steht die CDU? Welche Werte vertritt sie in der Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitspolitik? Darüber müssten nicht nur die Kreisvorsitzenden am Wochenende sprechen, fordert der Prignitzer CDU-Kreischef Gordon Hoffmann.
In der Opposition haben wir durchaus die Chance, unseren Markenkern zu polieren, auf Vordermann zu bringen und damit auch wieder stärkeres Profil zu gewinnen und dann in 4 Jahren noch wieder zurückzukommen.
Ob Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Carsten Lindemann die Union aus dem Tal der Niederlage führen sollten, dafür seien ehrliche Aussprache notwendig, heißt es aus den Kreisverbänden in Brandenburg. Mehrere südbrandenburgische Kreisverbände haben an den Landesvorstand, der von Innenminister Michael Stübgen geführt wird, geschrieben. Darin warnen sie, Mitglieder, deren Meinung nicht zähle, würden sich auch in Zukunft nicht einbringen und im schlimmsten Fall die Union verlassen. Reik Nofka, Chef des Kreisverbandes Spree-Neiße.
Wir sind 2019 mit einem Spitzenkandidaten und einer Agenda ins Rennen gegangen, die beim Wähler nicht angekommen sind. Das hat uns hier an der Basis auch viel Vertrauen gekostet. All dies wurde bisher nicht aufgearbeitet.
Viele Punkte auf der To-Do-Liste für die Brandenburger CDU und auch beim Treffen der mehr als 300 CDU-Kreisvorsitzenden am Wochenende in Berlin.
Soweit der Bericht von Thorsten Södow aus Potsdam. Die brandenburgische Landesregierung, die muss sparen, denn zu hoch waren die Ausgaben in der Corona-Zeit. Ja, und wo gespart werden soll, da gibt es bereits erste Pläne. Dass ausgerechnet auch soziale Projekte betroffen sein sollen, das ärgert die Betroffenen gewaltig. Denn dort können schon kleinere Summen existenzgefährdend sein. RBB-Reporter Michael Nowak mit einem Beispiel aus Templin. Dort soll die Förderung ganz wegfallen.
Seit 3 Jahren arbeitet Julia Krause beim Templiner Leuchtturmprojekt der Johanniter. In ihrem Büro entstehen Ideen für Ferien- oder Nachhilfeangebote, Frauentreffen und für die Integration von Geflüchteten. Für Julia Krause eine Erfolgsgeschichte.
Wir haben es geschafft, über 900 Menschen zu erreichen mit unseren Aktionen seit 2019. Wir haben über 50 Aktionen gemacht. Ich habe ein Ehrenamtsnetzwerk von ungefähr 20 Freiwilligen aufbauen können.
Für Hasti Maksodi aus Afghanistan ist der Templiner Leuchtturm seit 3 Jahren eine Anlaufstelle. Hier erhält die 13-jährige Schülerin Tipps, Rat und Austausch.
Es gibt zum Beispiel in den Ferien Ferienprojekte und da bin ich auch meistens dabei. Und ich finde es schade, wenn es jetzt nicht mehr da wäre.
Das Leuchtturmprojekt hat dazu beigetragen, dass Templin bei der Integration Geflüchteter heute gut aufgestellt ist. Die Landesförderung betrug bisher 75.000 Euro jährlich. Wird sie auf null gesetzt, entfällt unter anderem die Stelle von Julia Krause. Sie aber koordiniert auch die Arbeit der 20 Ehrenamtlichen, die das Projekt mit Leben füllen. Heftige Kritik am Haushaltsentwurf kommt deshalb vom linken Landtagsabgeordneten Andreas Büttner.
Ich glaube, dass die Finanzministerin sich ihren Haushalt tatsächlich noch mal in Ruhe angucken sollte und die gesamte Koalition und nicht die Achse in das soziale Brandenburg zu legen, sondern möglicherweise 51 Millionen Euro, die für Tesla vorgesehen sind, zur Verlegung eines Bahnhofes, nicht nutzen, sondern dafür lieber die sozialen Projekte weiter fördern.
Nur noch bis zum Jahresende ist die Finanzierung in Templin gesichert. Danach könnte das Leuchtturmprojekt Geschichte sein, so Leiterin Julia Krause.
Die Netzwerke würden zusammenbrechen und diese Verzahnung, dass es weitergeht aus der flüchtlingsspezifischen Arbeit rein in die deutsche Gesellschaft. Man kann doch keine Integrationspolitik machen, ohne die deutsche Gesellschaft als Zielgruppe in den Blick zu nehmen. Und das leistet nur der Leuchtturm über die Integrationspauschale.
In Templin hoffen sie auf ein Einsehen der Regierungsparteien. Denn, so sagen sie hier, nur mit wenigstens einer hauptamtlichen Koordinationsstelle kann die Leuchtturmarbeit fortgesetzt werden.
Von Templin wieder zurück nach Berlin. Dort wird der Ostbahnhof an diesem Wochenende zur Riesenbaustelle. Dafür wird in über 40 Meter Höhe eine riesige Brücke über das gesamte Dach gebaut. Aus diesem Grund gilt auch Schienenersatzverkehr zwischen Warschauer Straße und Alexanderplatz. Inforadio-Reporterin Helena Dähler war bei uns bei den Vorbereitungen für die Bauarbeiten mit dabei.
Die tonnenschwere rote Brücke liegt schon in Einzelteilen neben dem Bahnhof und nimmt eine ganze Straßenbreite ein. Die Spezialkräne wirken daneben wie Raupen mit menschengroßen Reifen und stehen bereit, um die Brückenteile über das Glasdach zu heben. Gerade wird noch geschweißt, gehämmert und koordiniert, auch von Carsten Dersin von der Kranfirma. Wie groß ist die Herausforderung, selbst für erfahrene Kranarbeiter?
Na, die ist ziemlich groß. Wir stehen neben dem Bahnhof und müssen quasi mit einem Mobilkran mit einer Ausladung von 75 Metern unsere Kranbrücke dort oben über den Bahnhof spannen. Das ist ein 550-Tonnen-Kran. Dazu kommt dann noch ein 500-Tonnen-Teleskopkran. Der steht dort drüben auf der anderen Seite. Ja, und insgesamt heben wir fast 60 Tonnen dort hoch.
Kann da noch was schieflaufen?
Es kann nicht passen. Wir müssen dort oben eine Stütze aufstellen. Auf dieser Stütze wird dann die Kranbrücke raufgehoben. Da sind Schraubverbindungen dazwischen. Und wenn diese Schraubverbindungen nicht zusammenpassen, weil sie noch nie zusammen waren, dann haben wir eine lange Nacht.
Das gewölbte Glasdach ist fast 100 Jahre alt. Und das ist auch auf den vielen blau-weißen Plakaten auf den Bahnsteigen zu lesen, auf denen man kaum mehr stehen kann. Denn überall stehen bis unters Dach Baugerüste. Während der Sanierung soll der Betrieb am Laufen gehalten werden. Bis auf wenige Tage, wie an diesem Wochenende.
Die Bahnhofshalle ist bis zum Montag früh 4 Uhr gesperrt. Bis dahin muss unser Kran standsicher auf der Kranbahn stehen. Alles muss fest verschraubt sein und sicher sein, weil dann die S-Bahn darunter fahren.
In einer Woche wird dann der andere Teil des Bahnhofs nochmal für eine Nacht gesperrt. Danach soll die sogenannte Schutzbrücke über den Glasdächern stehen und ein Kran, der daran hängt, kann dann Material hin- oder abtransportieren und spielt so bei der Sanierung eine wichtige Rolle. Wenn alles nach Plan läuft, wird die in 4 Jahren fertig sein.
Facebook heißt ab sofort Meta und der Gründer der Plattform, Mark Zuckerberg, will den Namen als neue Dachmarke für die zunehmende Zahl an Diensten und Produkten des Unternehmens etablieren und so die digitale Zukunft gestalten. Wie nehmen die Berlinerinnen und die Berliner denn die Umbenennung auf? Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat sich für uns mal im Wedding umgehört.
Der hat sich umgenannt, genau. Meta, genau.
Wer hat sich überhaupt den Namen ausgedacht? Meta, kein Plan.
Soll er machen, also dänisches Bettenlager heißt jetzt auch Jysk. Wissen Sie, wie ich meine? Also die versuchen sich ja auch ständig zu modernisieren.
In Zuckerbergs Fall soll sich der neue Name von der Vorsilbe Meta ableiten und bedeutet so viel wie übergeordnet, darüberstehend. Wie zum Beispiel in Metaphysik, Metamorphose oder Metaebene. Meta ist jetzt also die Dachmarke über den ganzen Apps, Diensten und Produkten des Konzerns.
Ich sage, ist eine Ablenkung, weil Mark Zuckerberg hatte ja ein paar Mal Probleme gehabt, auch mit so Facebook da, WhatsApp-Sicherung. Ich glaube, das hat was damit zu tun.
Auf jeden Fall plant Zuckerberg nun ein sogenanntes Metaversum, so ähnlich wie ein Universum. Der Nachfolger des mobilen Internets, so hört man es vom Konzern. Dabei soll die virtuelle Realität eine ungeahnt große Rolle spielen bei der Kommunikation, beim Einkaufen und Arbeiten übers Netz. Man sei hautnah dabei, über VR-Brillen und Handschuhe zum Beispiel.
Mit VR-Brillen Freunde treffen, ist jetzt nicht so meins.
Finde ich viel zu übertrieben. So braucht man irgendwie alles nicht. Ein ganz normales Leben, so wie früher, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Ohne Handys, ohne Insta, ohne Stories, keine Ahnung. Das finde ich halt irgendwie schöner.
Also mir graut jetzt schon vor der Zukunft, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, ob ich da in Zukunft zurechtkommen werde.
Ja, weil ich denke, der persönliche Kontakt ist schon ausschlaggebend für ein normales, gesundes Leben.
Wir lassen uns einfach überraschen.
Also eine VR-Brille brauchen Sie zum Glück auch weiterhin nicht, um Inforadio zu hören. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.